So langsam lernt man mit den Masken ein bisschen umzugehen, ne, dass es nicht mehr so hart an bleibt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte, bevor ich irgendwas weiteres sage, erstmal beten, dass der Herr wirklich spricht und nicht ich. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass dein Wort spricht, Herr, dass du uns siehst, dass du siehst, was uns bewegt, Herr, und dass es dir nicht egal ist. Und so bete ich um deinen Segen, Herr, dass du redest, nicht ich, dass du unser Herzen weit machst, dass wirklich deine Kraft heute Morgen hier am Wirken ist, Herr, und dein Name groß gemacht wird. Amen. Gut, der Einstieg war anders geplant, aber ich habe heute ein Thema mitgebracht, wie Heinz schon meinte, und zwar geht es um Versuchung, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und ich möchte kurz noch einmal die Predigt von letzter Woche aufgreifen von Rudolf Bergen. Er hat mit uns über Anfechtung geredet und er meinte, Anfechtungen sind nicht von Gott, aber Gott lässt sie mit Absicht zu, weil er einen guten Zweck damit hat. Gott lässt Schwierigkeiten bei uns zu im Leben, damit wir dadurch wachsen können. Das ist eine Art Probe von ihm, um zu gucken, wie echt unser Glaube ist und wie ernst wir es meinen. Und er hat aber immer das Ziel im Hinterkopf, uns zu stärken. Also als ob wir trainieren gehen würden, wenn wir eine Anfechtung durchmachen. Wir können uns freuen, weil wir wissen, dass nachher unsere geistlichen Muckis ein bisschen wachsen. Und genau das kann uns Kraft geben, in den Schwierigkeiten unseres Lebens wirklich durchzuhalten. Aber das sind ja nicht die einzigen Schwierigkeiten bei uns im Leben, die uns begegnen. Und das Interessante ist, Jakobus schreibt in seinem Brief erst ein paar Verse später von einer anderen Art der Herausforderung. Und wenn wir uns den Text mal angucken, im griechischen Urtext, ist das interessant, dass er das gleiche Wort dafür benutzt. Dabei ist die Bedeutung doch so anders. Und zwar soll es heute wirklich um Versuchung gehen, wie ich schon meinte. Und dieses Thema ist viel zu groß. Also ich kann das niemals in einer Predigt hier zusammenfassen, weil das Spektrum von Möglichkeiten, worauf man eingehen kann, einfach so riesig ist. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, ich beschränke mich auf den Text aus Jakobus 1, Vers 13 und die fortfolgenden Verse und werde einfach schauen, was der Text sagt. Und die Prediger sind herzlich eingeladen, die nächsten Wochen auch darüber zu reden, wenn ihr das für richtig erachtet. Und so lese ich zu Anfang einmal den Text vor. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Jakobus 1, die Verse 13 bis 18. Josef, kannst du gleich weiterklicken, wenn ich 15 durch habe? Da schreibt Jakobus: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja, die Predigt heute Morgen soll einfach ganz simpel Versuchung heißen. Und ich will sie euch in einer Art Drei-Gänge-Menü vorstellen, und zwar Eingang, Vorgang, Umgang. Einfach damit das besser hängen bleibt und ihr versteht. Also ich will kurz darauf eingehen, wo die Versuchung herkommt, dann wie sie sich entwickelt und am Ende auch, wie wir damit umgehen können. Und der erste Punkt ist der Eingang. Da muss ich ehrlich sagen, eigentlich hätte der Anfang besser gepasst, aber um das Wortspiel machen zu können, habe ich mich für Eingang entschieden. Und ich will kurz eine Beschreibung geben, was überhaupt Versuchungen sind. Also wenn die Bibel von Versuchungen spricht, was meint sie damit? Und vielleicht ganz einfach definiert heißt das, eine Versuchung ist ein Anreiz, der uns zum Sündigen veranlassen will. Ein Beispiel, ihr kennt bestimmt diese Überraschungsei-Werbung, wo diese Kinder vor so einem Tisch sitzen und da wird ein Überraschungsei hingestellt und die Frau sagt, wenn du wartest und dieses Ü-Ei nicht isst, bis ich wiederkomme, dann bekommst du noch ein zweites. Und dann geht die Frau raus und sie kommt nicht wieder und die Kinder gucken dieses Ü-Ei an und sie warten und warten und die ersten Kinder fangen an, mit diesem Ü-Ei zu spielen und gucken es sich an und lesen vielleicht so die Packungsbeilage, aber können sie gar nicht lesen. Einfach sie richten ihren ganzen Fokus auf dieses Ü-Ei und die Frau kommt immer noch nicht wieder und sie sind langsam so ungeduldig, dass manche Kinder echt anfangen, das nehmen und einfach anfangen zu essen. Also halt in diesem Fall wäre die Versuchung, dieses Ü-Ei zu essen oder halt eben nicht. Und im Geistlichen ist es also ein Locken von Dingen, die uns dazu veranlassen wollen, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Also ich habe mich jetzt bewusst dagegen entschieden, Beispiele zu geben, weil ich denke, ihr kennt alle Versuche in eurem Leben. Und ich dachte, wenn ich Beispiele gebe, wird das vielleicht zu sehr einschränken. Aber es ist eigentlich so vielfältig, dass ich es mal ganz, ganz bewusst hier allgemein stehen lasse. Und die Frage, die Jakobus am Anfang dieses Textes beantwortet, ist nämlich die Frage nach dem Ursprung. Wo kommen diese Versuchungen her? Wer ist der Schuldige? Was ist der Auslöser? Und wem können wir am Ende die Verantwortung dafür geben? Und seine erste Teilantwort lautet: Versuchungen kommen nicht von Gott. Ja, wir Menschen haben schon seit dem Sündenfall eigentlich von ganz Anfang an diese Angewohnheit, unsere Schuld anderen Personen in die Schuhe zu schieben. Sei es bei Kindern, die jemand ärgern und nachher sagen, ja, aber er hat angefangen. Oder sei es bei Ehepartnern, die sagen, ja, aber sie hört ja auch nie auf mich. Oder sei es bei Adam ganz am Anfang, wo er zu Gott sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Uns fällt es schwer, Fehler irgendwie anzuerkennen und selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und so kann es auch gut sein, dass damals bei Jakobus es irgendwie vielleicht gang und gäbe waren, dass die Menschen auch Gott die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Gerade wenn wir in die griechische Philosophie damals schauen, keine Angst, das ist kein Geschichtsexkurs, aber das hilft vielleicht, das zu verstehen. Sie hatten dieses Bild, dass die Menschen keinen freien Willen haben. Sie dachten, sie wären so eine Art Marionette und Gott ist oben und zieht die Fäden in ihrem Leben. Und das haben sie einfach benutzt und gesagt, gut, wenn ich eh nichts selber machen kann, ist Gott schuld, weil er zieht ja die Fäden in meinem Leben. Und Jakobus greift diese Ansicht auf und er räumt sie direkt aus dem Weg. Er sagt, nein, so ist es nicht. Gott ist es nicht. Gott ist nicht der Schuldige. Und er begründet das mit zwei Punkten. Und zwar sagt er, Gott kann erstens nicht versucht werden und zweitens versucht Gott auch niemanden. Später wird weiter ausgeführt, Gott hat nichts Böses in sich. Gott gibt nur gute Sachen, nur vollkommene Sachen. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Und da er nichts Böses in sich hat und auch das Böse keinen Einfluss auf ihn hat, kann er einfach folgerichtig auch niemanden versuchen. Also Gott kann nicht dafür sorgen, dass Menschen etwas Böses tun, weil das wird gegen seine ganze Natur stehen. Und wir sehen in der Schrift schon Stellen, die sind mir auch direkt eingefallen, ich war so, hey, das ist doch voll unlogisch, weil wir im Alten Testament zum Beispiel lesen, wie Gott Menschen versucht hat. Zum Beispiel Abraham mit der Geschichte mit seinem Sohn Isaac, den er irgendwie opfern sollte. Aber hierbei geht es nie um Versuchungen, wo Menschen zu etwas Bösem angeleitet werden, sondern es ist eigentlich wie eine Anfechtung, eigentlich eine Erprobung des Glaubens, vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Deswegen diese Versuchung, dass Gott sagt, weiß nicht, geh hin und raub eine Bank raus oder sowas, gibt es von Gott nicht, sowas schenkt Gott nicht. Aber wo ist denn sonst, wo kommen sonst Versuchungen her? Und wir haben den Text eben schon gelesen und der Text macht klar, Versuchungen kommen vom Menschen selbst. Eigentlich dachte ich immer, ja, die Antwort ist ja klar, vom Teufel. Der Teufel ist der Ursprung, der Teufel ist also auch der Schuldige der Versuchung, er muss nachher dafür bezahlen. Und wir lesen in der Bibel auch, wie der Teufel sogar der Versucher genannt wird. Also bei ihm ist wirklich ein Namenprogramm. Und wir lesen oft, wie er Menschen verführt. Er geht zu Eva als Schlange und verführt sie, diese Frucht zu essen. Er geht zum König David und reizt ihn, zähl dein Volk und schau, wie mächtig du bist. Und verschiedene andere Sachen. Aber Jakobus überrascht mit seiner Antwort. Er sagt, nein, jeder Einzelne wird versucht, und jetzt kommt's, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Klar, es stimmt, der Teufel gibt oft Anreize zum Sündigen. Der Teufel kommt in unser Leben und versucht uns irgendwie zum Sündigen zu drängen, aber eigentlich legt er immer nur eine Art Köder. Der Teufel macht uns etwas schmackhaft, aber erst wenn unsere Begierde auf den Geschmack kommt, dann wird diese Sache zu einer Versuchung. Und mit Begierde ist hier einfach das starke Verlangen nach einer Sache gemeint. Es muss nicht mal was Böses sein. Ich kann eine starke Begierde haben, mit meiner Frau wieder Zweisamkeit zu haben. Ich kann eine starke Begierde haben, endlich ins Stadion gehen zu können. Oder keine Ahnung, jeder hat so seine Begierden und die können erstmal was Gutes sein. Es muss nicht was Schlimmes sein. Aber der Zusammenhang macht hier deutlich, dass es hier um eine Begierde nach Sünde geht. Also ich sehe etwas Verbotenes, was Gott nicht will und mein Herz schreit auf und will die Sache unbedingt haben. Und es ist oft wie so ein kleines Kind, irgendwie, wenn man im Supermarkt ist und okay, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich sehe das dann öfters mal und dann geht mit dem Kind durch, die Mutter geht mit dem Kind durch den Laden. Und dann sieht das Kind da irgendwas im Regal stehen. Keine Ahnung, irgendwelche Süßigkeiten, wo irgendein freundliches Kind drauf ist. Und das Kind sagt, boah, das will ich auch. Und das Kind fragt erstmal die Mutter und zieht am Arm, Mama, Mama, ich will das haben. Und die Mutter lässt es nicht. Und das Kind wird lauter und lauter und lauter und lässt nicht locker. Und irgendwann wird das Kind so laut, dass es für alle Menschen im Supermarkt unangenehm ist. Nicht nur für die Mutter, nicht nur für das Kind, sondern alle haben so richtig Fremdschämen, weil man denkt sich so, oh, wie unangenehm ist das gerade. Und so ist oft die Begierde in uns. Irgendwie, sie schreit auf und wie ein kleines Kind will sie diese Sache unbedingt haben. Und das ist der erste Punkt, den wir festhalten müssen, wenn wir versuchen wollen, gegen Versuchungen anzukämpfen, dass unser eigenes Herz hier gegen uns kämpft. Es ist vielleicht eine schlechte oder eine schmerzhafte Nachricht, aber das müssen wir festhalten. Unser eigenes Herz ist unser Feind in dem Kampf gegen die Versuchung. Und so fährt Jakobus fort, indem er den Vorgang beschreibt. Vers 15 war ich eben schon, oder? Naja. Und er benutzt hierfür das Bild einer Romanze. Also einer romantischen Geschichte, einer Liebesgeschichte mit einer anschließenden Schwangerschaft. Ich dachte mir, bei der Vorbereitung hört sich ein bisschen an nach so einer schlechten RTL-Serie. Und zwar ist es so, die Begierde wird wie eine Person beschrieben, die leicht bekleidet ist. Eine Person, die da steht, vielleicht am Straßenrand, vielleicht wie so eine Prostituierte, ich weiß es nicht, und die mit alles in ihrer Macht Stehende versucht, einen Menschen zu sich zu reißen. Und sie tut wirklich alles dafür. Vielleicht hat sie ein Parfüm aufgetragen, das so riecht, dass wir es den ganzen Tag riechen können. Vielleicht hat die Begierde Klamotten an, die wir mögen. Vielleicht tanzt die Begierde zu einer Musik, dass wir schon fast dazu gezwungen werden, unsere Hüften mitzuschwingen oder zumindest unseren Zeigefinger. Oder sie hat Essen gekocht, das sonst nur meine Oma in Paraguay kochen konnte. Oder sie hat, keine Ahnung, die Begierde tut alles, was, wo sie weiß, dass das uns irgendwie antören wird, dass das irgendwie die Lust in uns wecken wird, mit dem Ziel, dass wir uns auf einen Seitensprung mit ihr einlassen. Ich hoffe, dass die Bilder jetzt nicht zu anstößig werden, die ich gleich sage, aber ich muss das so erklären, weil der Text es auch so deutlich macht. Und wenn dieser Seitensprung nicht schon schlimm genug wäre, kommt noch ein weiteres Problem. Denn wenn wir auf dieses Angebot eingehen von der Begierde, wird sie von uns schwanger werden. Darauf war wahrscheinlich überhaupt nicht unser Ziel. Es sollte doch nur ein kurzes Vergnügen sein. Ich habe diese Sache gesehen, ich dachte, ich lasse mich kurz drauf ein und danach ist das Ding auch vorbei. Ich mache den Deckel drauf und ich denke nie mehr dran, ich will nur kurz Spaß haben. Aber nein, es gibt hier kein Zurück. Die Begierde ist schwanger geworden und ist sowas wie eine geistliche Abtreibung, gibt es nicht. Wir müssen das Kind nun austragen. Und ja, okay, ich habe jetzt noch nie wirklich so ein kleines Kind gesehen, die sehen oft nicht so schön aus, aber doch so süß irgendwie. Aber dieses Kind ist scheußlich. Wenn wir dieses Kind, wenn das rausgetragen wird, ist es scheußlich und es handelt sich hier um Sünde. Und wenn die Sünde vollendet ist, wie es im Text heißt, oder an ihr Ziel gekommen ist, wird sie selbst ein Kind austragen. Die Sünde wird selber schwanger werden und den Tod zur Welt bringen. Und da haben wir ein Paradox, eine unlogische Aussage, denn das eigentliche Ziel einer Befruchtung oder wenn Mann und Frau zusammenkommen, ist doch, dass sie Leben hervorbringen wollen. Sie wollen ein Kind, ein lebendiges Kind zur Welt bringen. Und so ist es bei uns auch, wenn wir uns auf die Begierde einlassen. Wir wollen leben, wir wollen. Ihr kennt eure Versuche, ihr kennt eure Erwartungen, aber meistens sind es auch Dinge wie Spaß, Freude, Erfüllung, Anerkennung, keine Ahnung. Wenn wir uns auf die Begierde einlassen, wenn die Versuchung kommt und wir lassen uns darauf ein, haben wir doch meistens irgendwelche guten Absichten damit. Wir wollen auch kurz Spaß haben, wir wollen etwas Gutes hervorbringen, Leben hervorbringen. Aber schon die ersten Ultraschallbilder zeigen, dass das nicht der Fall ist. Nein, das wird nichts. Der Bauch wächst, die Sünde wächst und das Einzige, was hervorgebracht wird, ist der Tod. Diese Schwangerschaft wird kein Leben, sondern allein Tod hervorbringen. Also vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt, die Folge von Begierde, wenn wir uns darauf einlassen, ist die Sünde und die Folge von der Sünde ist der Tod. Das sagte Gott bereits im Garten Eden zu den Menschen. Er sagte zu Adam, wenn ihr von dieser Frucht esst, die ihr nicht dürft, die verbotene Frucht, ihr werdet gewisslich sterben müssen. So, dann kommt oft der Einwand, ja, aber sie sind ja gar nicht gestorben direkt. Das hat ja noch voll lange gedauert. Wie ist das zu verstehen? Und ich will hier kurz drei Arten von Tod beschreiben, die ich denke, die es in der Bibel gibt. Denn Tod bedeutet erstmal so viel wie Trennung. Da gibt es den geistlichen Tod. Als Adam und Eva von der Frucht aßen, sind sie geistlich gestorben. Heißt, auf der geistlichen Ebene sind sie von Gott getrennt worden. Wir lesen in Jesaja, dass es wie eine Mauer zwischen ihnen steht, dass sie gesündigt haben. Das steht in Jesaja 59. Und, oder Paulus sagt, wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Also wir sind geistig getrennt von Gott. Wir haben keinen Zugang mehr zu ihm. Wir haben keine Verbindung. Gott ist auf der anderen Seite und wir können ihn nicht mal mehr sehen. Das ist der geistliche Tod. Dann kommt das körperliche Sterben. Es dauerte zwar noch viele Jahre, bis Adam und Eva wirklich gestorben sind, aber in dem Moment, wo sie von der Frucht aßen und der Versuchung nachgegangen sind, setzte dieses körperliche Sterben ein und dieses körperliche Sterben ist bis heute unaufhaltsam unterwegs. Alle Menschen sterben, es ist ein Prozess des lebenslangen Sterbens. Also nach und nach werden wir älter, unser Körper wird schwächer und schwächer und eines Tages wird der Tod kommen. Und wenn der Tod kommt, ist es der Moment, wo unser Körper sich von unserer Seele trennt. Unser Körper bleibt auf der Erde hier, weiß nicht, vergammelt im Grab oder wo auch immer und unsere Seele steigt auf oder auch eben nicht. Und da kommen wir nämlich zum dritten Punkt, das ist der ewige Tod. Wenn unsere Seele unseren Körper verlässt, dann ist das eine ewige Trennung von Gott. Der ewige Tod heißt, wir werden in Ewigkeit getrennt von Gott sein, wenn wir kein neues Leben von Gott bekommen haben. Darauf werde ich nachher noch weiter eingehen. Aber eine Ewigkeit lang, also ohne Ende, werden wir von der Güte Gottes getrennt sein. Und diese drei Ebenen, also den geistlichen Tod, den körperlichen Tod und den ewigen Tod, müssen wir vor Augen haben, um Jakobus zu verstehen. Er sagt, wenn wir uns auf diese Begierde einlassen in unserem Herzen, diese Dinge, die wir eigentlich nicht dürfen und eigentlich auch gar nicht wollen, aber irgendwie doch wollen, dann wird das dafür sorgen, dass Sünde hervorkommt, dass wir sündigen und die Folge der Sünde wird der Tod sein. Und genau, wie ich meinte, bei Adam und Eva ging dieser Sterbeprozess los. Die Menschen fingen an, erstmal geistig tot zu sein, dann auch körperlich tot und manche noch ewig tot. Und die sind einfach nur auf die listigen, hinterhältigen Angriffe des Teufels reingefallen. Der Teufel hat einen Köder gelegt und sie sind darauf reingefallen. Und auch wir heutzutage fallen darauf immer wieder rein. Aber am Ende sind es wir, wie Jakobus sagt, die selbst die Schuld tragen, weil wir uns darauf eingelassen haben. Und heißt, wenn wir überlegen, okay, was können wir jetzt dagegen tun, wenn so unser eigenes Herz gegen uns ist, was ist die Lösung, ist es eigentlich ganz klar, dass wir ein neues Herz brauchen. Das Herz ist unser Feind, deswegen brauchen wir ein neues Herz. Aber ich will kurz, bevor ich darauf eingehe und dann zum etwas praktischeren Teil komme, will ich kurz noch auf einen Gedanken eingehen. Und zwar kennt ihr das vielleicht, dass man oft so kurze Gedanken hat. So wie Gedankenblitze oder Geistesblitze, wenn auf einmal ein böser Gedanke kommt, eine kurze Begierde kommt hoch und man sieht etwas, was man nicht haben darf und man denkt kurz, oh, darauf hätte ich Bock und man verurteilt sich direkt selbst. Ich habe das zumindest oft gehabt, dass dann blöde Gedanken kamen und ich war oft so verzweifelt mit mir, so, ach, schon wieder habe ich gesündigt und schon wieder habe ich blöde Gedanken gehabt und Herr, was machst du mit mir, was mache ich selbst? Und da möchte ich kurz ein Zitat von Martin Luther vorlesen. Und zwar hat er gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Was Luther sagt ist, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf herfliegen. Es ist einfach so, wir gehen raus und Vögel fliegen, wir haben darauf keinen Zugriff und das sind die falschen Gedanken. Wir können nichts dafür, wenn einmal ein kurzer Gedanke kommt, aber was wir verhindern können ist, dass sich diese Gedanken in seinem Kopf einnisten. Wenn jetzt ein Vogel kommen würde und er würde anfangen, auf meinem Kopf irgendwie Stöcke drauf zu legen, das wäre richtig komisch und ich würde aus Reflex eigentlich den Vogel wegschlagen. Und so soll das auch bei uns sein. Wenn die Begierde kommt, ist es nicht direkt, dass wir gesündigt haben, sondern erst, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir der Begierde Raum geben. Wenn ein böser Gedanke kommt und wir lassen uns darauf ein und kauen ihn durch und denken darüber nach und wir geben ihm viel Raum und viel Aufmerksamkeit, dann ist es der Moment, wo der Vogel sich einnistet und die Begierde empfängt und schwanger wird und Sünde und Tod hervorbringt. Deswegen, wenn du diese Gedanken kennst und du verurteilst dich oft, mach ich dir Mut, verurteile dich nicht direkt selbst, sondern hau einfach ab von den Gedanken, hau die Stöcker runter und geh woanders hin, dass die Vögel keine Chance haben, sich auszubreiten. Und so kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zum Umgang damit. Und ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen von einem guten Freund von mir. Er hat mir erzählt, wie er Christ geworden ist. Und ich finde, die Geschichte beschreibt das ziemlich gut, was ich gleich sagen werde. Und zwar ist es ein Junge, er ist in der Kirche, also in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, er hat von klein auf alles kennengelernt, die Bibel kennengelernt, er musste immer mit zur Kirche kommen, er hat diese typische christliche Karriereleiter durchgelaufen, er war in der Sonntagsschule, in der Jungschar, in der Jugend, er wusste genau, wie er sich zu verhalten hat in der Kirche, er wusste, was er sagen muss, wann er aufstehen muss, wann er sich verneigen muss und das Ganze, er ist halt in dieser christlichen Blase aufgewachsen. Doch als er älter geworden ist, im Jugendalter, Teeniealter, hat er sich dagegen entschieden. Er meinte, nein, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will über mein eigenes Leben entscheiden. Ich will nicht mehr, dass Gott bestimmt, was ich zu tun habe und was ich nicht zu tun habe, sondern ich will halt selbstständig leben, mit dem Ziel, endlich frei zu sein. Ich will frei sein von Geboten, ich will frei sein von den Zwängen, sonntagmorgens früh aufzustehen, ich will frei sein von keine Ahnung was. Ich will einfach selbst und frei entscheiden, was ich machen darf. Und so lebte er viele Jahre in der Welt, wie man so schön sagt, ohne Jesus. Und er hat die Vorteile genossen. Er hat gemacht, was er wollte und er hat es genossen, einfach tun und lassen zu können, worauf er Bock hatte. Er sah eine Sache und dachte, ja, darauf habe ich Bock, das mache ich jetzt. Und er sah eine andere Sache, darauf habe ich Bock, das mache ich. Oder er sollte das machen, er dachte sich, nein, darauf habe ich keine Lust, das lasse ich einfach sein. Und so lebte er da und zog seine Kreise. Doch irgendwann merkte er eigentlich, wie unzufrieden er geworden ist. Und wie falsch das alles war. Er erlebte keine Freude, nein, ganz im Gegenteil. Er hat nichts von dieser erhofften Freiheit gespürt, die er sich gewünscht hatte. Und er wurde immer unglücklicher und diese Dinge, die ihn vorher angelockt haben, zogen ihn mehr und mehr an. Und er meinte selbst, er war gefangener als je zuvor. Es war eigentlich so, er wollte frei sein von Gott, um seinen Versuchen hinterherlaufen zu können. Er wollte das tun, worauf er Bock hat. Aber er meinte, er tat diese Dinge nicht mehr, weil er Bock drauf hatte oder Lust drauf hatte. Nein, er tat sie, weil diese Dinge ihn fest in ihrer Gewalt hatten. Also es war keine freiwillige Entscheidung mehr hin zur Sünde, sondern er war gefangen wie ein Sklave und er konnte nicht mehr anders, als seinen eigenen Begierden nachzulaufen. Und ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Also wirklich kurz gesagt, er findet wieder zurück zu Jesus, er bekennt Jesus seine Sünde, er sagt Jesus, ich war auf dem falschen Weg und ich merke, wie falsch das alles war. Und er hat sich bekehrt und sein Fazit im Nachhinein, seine Schlussfolgerung aus diesem ganzen Erleben der jahrelangen Fernheit von Gott ist, erst als er zurück zu Jesus kam, hat er die Freiheit bekommen, die er sich immer gewünscht hat. Er sagte, er will weg von Jesus, um frei zu sein, aber er merkte, als er weg von Jesus ging, wurde er wirklich gefangen. Und als er zurück zu Jesus kam, wurde er frei, weil er jetzt nicht mal das tun musste, was die Begierde in ihm wollte. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit unserer Geschichte zu tun? Was hat das mit unserer Versuchungsgeschichte zu tun? Und ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass unser Herz eigentlich hoffnungslos ausgeliefert ist. Wir sind genau wie er. Wenn Begierden kommen, wir können nicht anders. Innerlich, wir haben diesen Kampf. Wir lesen im Text, die Begierde reizt und lockt. Wenn wir da auch wieder im Griechischen gucken, das sind Begriffe aus der Fischerei. Wenn Menschen einen Fisch locken mit dem Köder und ihn rausreißen, auch dicke Fische, auch Haie, keine Ahnung, mit aller Kraft hat man die rausgerissen und so ist die Begierde. Die Begriffe benutzt Jakobus hier. Er sagt, genau so ist die Begierde. Sie reizt uns, sie lockt uns, dass wir diesen Köder nicht, dass wir anbeißen müssen und mit aller Kraft reißt sie uns raus. Und das kommt aus unserem eigenen Herzen, heißt, unser Herz ist nicht unser Partner in der Geschichte, sondern unser Feind. Und wie ich auch schon meinte, der Ausweg ist, wir brauchen ein neues Herz. wenn wir jetzt hoffen, dass irgendwie unser Herz, dass wir aus eigener Kraft gegen diese Begierde angehen können, ist das irgendwie unlogisch, weil wenn unser Herz unser Feind ist, kann unser Herz nicht unser Verbündeter gleichzeitig sein. Es geht nur eins von beiden. Und genau jetzt kommt die schönste Botschaft der Welt, das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist ein Punkt, die meisten hier sind Christen, wir haben das alle schon gehört, aber ich mache euch Mut, hört nochmal genau zu, weil das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus oder hier im Text als Wort der Wahrheit bezeichnet, das ist die Nachricht, die uns Freiheit geben wird. Wenn du mit Versuchung zu kämpfen hast, dann prägt dir dieses Evangelium ein und denk darüber nach, denn das ist es, was uns frei machen wird. Und zwar das Evangelium ist, ich versuche es kurz zu fassen, man kann darüber 10 Predigten halten, aber noch mehr wahrscheinlich, dass Jesus auf diese Erde kam und er lebte das Leben, was du leben willst eigentlich und was du leben sollst vor Gott, aber er tat es alles ohne Sünde. Er hat viel mehr Versuchungen als wir gehabt. Wenn wir uns vorstellen, vielleicht, wenn Versuchungen kommen und wir haben einen schweren Rucksack und die Versuchungen werden schwerer und schwerer, Jesus hat noch das 10.000-fache getragen. Als er in der Wüste war, der Teufel hat ihn versucht und er hat immer wieder Schwierigkeiten, bis ans Kreuz hinaus wurde er versucht und Menschen haben versucht, ihn irgendwie von Gott wegzuziehen oder irgendwie zu Sünder zu reizen. Aber nein, Jesus hat das Leben gelebt, ohne eine einzige Sünde getan zu haben. Und dadurch hat er auch keine Sünde zur Welt gebracht, in dem Bild gesprochen, und dadurch hat er auch kein Tod zur Welt gebracht. Aber genau das ist auch der Grund, warum er gekommen ist. Weil er selbst ohne Schuld war, konnte er stellvertretend für unsere Schulden bezahlen. Wir lesen in der Bibel auch in diesem Text, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber man kann vielleicht sagen, die Quittung oder die Abrechnung. So, ne, wir hatten das gestern in der Jugend auch, das Bild fand ich ganz gut. Wenn wir so eine Abrechnung schreiben über unser Leben und für jede Sünde tragen wir ein, am Ende gibt es halt den Strich und unten steht dann die Rechnung, die wir zahlen müssen. Und den Preis, den wir bei Gott zahlen müssen für unsere Sünden, ist unser eigenes Leben. Doch wenn wir diesen Preis zahlen, sind wir ewiglich tot. Deswegen ging Jesus zu seinem Vater und hat quasi alle Abrechnungen, die bei ihm waren, bis auf den letzten Cent hat er alles genommen. Er ging zum Vater und sagte, gib mir den alles. Egal was, wie klein die Sünde ist, wie groß die Sünde ist, ich nehme alles und ich bezahle dafür mit seinem eigenen Leben. Und so, ihr kennt die Geschichte, Jesus kam auf die Welt, ging ans Kreuz, wurde dort gekreuzigt für uns, starb den Tod, den wir verdient hätten, damit wir das Leben bekamen, was er gelebt hat. Und jetzt bietet er uns folgenden Deal an und jetzt wird es konkret. Wenn du daran glaubst, dass er für deine Schuld bezahlt hat, wenn er diese Abrechnung, die du hast, wenn er dafür bezahlt und du nimmst es einfach im Glauben an und du bekennst ihn, ja, Jesus, ich brauche deine Hilfe, weil diese Schuld ist da, ich kann es nicht verleugnen, ich kann darüber nicht anders, als es zuzugeben, aber ich nehme im Glauben an, dass du das alles bezahlt hast, dann werden alle deine Sünden gestrichen. Er nimmt deinen Schuldschein und er streicht ihn durch und da steht einfach 0 Cent, keine Schuld. Du musst kein gutes Werk mehr tun, du musst kein Gebot mehr einhalten, du musst nicht mehr beten, du musst nicht mehr Bibel lesen, du musst gar nichts, um vor Gott gerecht zu sein, sondern allein das Werk von Jesus Christus ist das, was dich gerecht macht vor ihm. Und jetzt kommen wir zu unserem Text, dann lesen wir nämlich genau das. Nach seinem Willen hat er, also Gott, uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, durch das Evangelium. Jakobus kommt wieder zurück zu dem Bild des Kindergebärens. Passt vielleicht sogar ganz gut zur Mutter uns von heute. Gott hat uns gezeugt. Gott hat uns nach seinem Willen gezeugt. Aber was heißt das? Gott hat uns von Neuem geboren. Das ist wieder so ein komisches Wort. Was heißt das? Er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Was heißt das? Er hat uns ein neues Herz gegeben. Unser altes Herz konnte nicht anders als Begierden nachzulaufen. Wenn Versuchen kamen, ich war der Erste, der hinterhergelaufen ist. Ich habe jeden Köder angebissen, wo ich konnte. Und ich konnte nicht anders, wie mein Freund meinte, er war ein Sklave seiner Begierden. Aber Gott gibt uns ein neues Herz. Unser altes Herz war hoffnungslos ausgeliefert. Es ging nur noch um ich. Oder ihr kennt vielleicht diese komischen Möwen aus Findet Nemo, die immer meins, meins, meins rufen. So alles, immer ich, egal was, mein Vorteil, meins, meins, meins. So, ne? Aber dieses Herz hat keine Macht mehr über mich. Gott gibt mir ein neues Herz, ich bin eine neue Schöpfung in ihm. Und das neue Herz kann nicht mehr sündigen. Ich löse diese Spannung gleich auf, aber wir lesen hier im Text auch, jede gute Gabe und jedes vollkommene Werk oder Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Gott verändert sich nicht. Er ist von Anfang an nur Licht gewesen, nur rein, ohne Schuld, ohne Sünde. Er kann nicht zum Bösen versucht werden, er kann niemanden zum Bösen versuchen. Von ihm kommt nur Gutes. Und wenn er uns ein neues Herz gibt, dann ist dieses Herz ebenfalls gut. Ohne Schuld, ohne Fehler, ohne Makel, ohne eine Begierde zum Sündigen hin. Und wenn du diesen Kampf gegen die Versuchung deines Lebens gewinnen willst, damit du keine Sünde und keinen Tod mehr hervorbringst, brauchst du dieses neues Herz. Deswegen, ich lade dich ein, wenn du noch kein Christ bist, wenn du kein neues Herz hast, dann geh diesen Schritt heute Morgen und gib Jesus dein Leben, bekenne ihm deine Schuld und bekomm dieses neue Herz, werd von Neuem geboren in der Sprache der Bibel. Aber jetzt, ich will jetzt hier kein falsches Bild zeichnen, dass wir Christen alle super fromm sind und nie sündigen. Nein, ganz im Gegenteil, wir haben eine Spannung, auch wir Christen haben Versuchungen. Auch wir Christen haben Tag für Tag mit Versuchungen zu kämpfen und wir fallen immer wieder. vielleicht sogar viel bewusster, als sie es je zuvor getan haben. Aber wie kann das sein? Ich dachte, wir haben ein neues Herz. Wie kann das sein, dass wir trotzdem noch sündigen, wenn unser neues Herz eigentlich gar nicht sündigen kann? Und das will ich mit euch mit einem Bild erklären. Das haben wir letztens in der Jugend und mit ein paar Jugendlichen gehört. Und zwar beschreibt der Prediger Martin Vetter das folgendermaßen. Dass in uns Gläubigen leben zwei Naturen. Das ist einmal die alte Natur mit dem alten Herz, wie ich eben meinte, die nur auf sich selbst schaut, die sehr egoistisch ist und die eigentlich nur den eigenen Vorteil sucht. Und dann ist da noch eine andere Natur in uns, ein anderes Herz, was in uns schlägt, das ist nämlich das neue Herz von Gott. Und das neue Herz von Gott kann nicht sündigen, es kann nicht. Wenn Sünde kommt, es rennt weg, es kann einfach nicht mehr sündigen. Und er beschreibt das mit folgendem Bild. Da sind zwei Tiere, ein Hund und ein Adler. Und diese beiden sind ganz eng aneinander gekettet. Also wirklich, die Kette ist ziemlich eng. Und es ist so, wenn der Hund losrennt, mit voller Kraft, dann wird er den Adler hinterherziehen durch den Dreck. Versteht ihr, die Kette ist kurz, ne? Und der Hund läuft los und er zieht den Adler durch den Dreck hinterher. Aber andersrum ist es so, wenn der Adler kräftiger ist, wird er emporsteigen, also wie ein Adler, er wird fliegen und er wird den Hund mitreißen in die Luft, dass der Hund vom Boden wegkommt. Und so ist es bei uns auch. Unser altes Herz ist der Hund, der durch den Dreck läuft, der sich im Dreck wälzt, okay, das ist jetzt kein Schwein, aber der einfach auf dem Boden ist und eigentlich nicht anders kann, als auf diesem Boden rumzulaufen. Unser neues Herz ist der Adler, der emporsteigt, weg von dem ganzen Dreck dieser Welt. Doch jetzt ist die Frage, wer von beiden hat mehr Kraft? Wer hat das Sagen? Wer bestimmt, wo es, ob es nach oben geht oder durch den Dreck? Und die Antwort ist eigentlich simpel, das Tier, welches mehr zu essen bekommt. Ein verhungerter Adler wird niemals einen Hund hinter sich herschleppen können, oder hochziehen können, meine ich. Andersrum auch, wenn der Adler, ihr wisst, was ich meine, wenn der Adler verhungert ist, kann der Hund nicht mit und wenn der Hund verhungert ist, kann der Adler nicht mit, weil einfach die Kraft fehlt. Und so ist der Kampf in uns drin auch. Unser altes Herz will wie der Hund über den Boden laufen, wenn ein Stöckchen geworfen wird, es kann nicht anders als hinterherrennen und zuschnappen mit aller Kraft. Also wenn etwas Verbotenes kommt, unser altes Herz rennt hinterher und unsere neue Natur ist genau das Gegenteil. Wenn ein Stöckchen geworfen wird und Dreck auf dem Boden liegt, der Adler steigt empor, er muss weg davon. Und je nachdem, wen wir mehr Futter geben von den beiden, der wird bestimmen, wo es hingeht. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Und das ist eigentlich auch das Fazit dieser Predigt heute. Fütter dein neues Herz. Gib dem Adler zu essen. Lass diesen, ich bitte einfach darum, reiß diesen Satz jetzt niemals aus dem Kontext, sonst kriege ich Stress mit irgendwelchen Tierdemonstranten. Lass diesen alten Köter verhungern. Wirklich. Der alte Köter in deinem Leben, dein altes Herz, lass ihn noch verhungern. Der wird dir nichts Gutes tun, er wird dich nur durch den Dreck ziehen. Und gib den neuen Adler in dir Essen. Kräftige ihn, stärke ihn, indem du Zeit mit Gott vor allem verbringst. Das sind eigentlich die Basics, die Grundlagen unseres Glaubens. Komm in die Gemeinschaft mit Gott, such das Gebet, lies sein Wort, denk darüber nach. In dem Psalm lesen wir, wohl dem, der den ganzen Tag nachdenkt über Gottes Wort. Der wird voller Leben sein, der wird Frucht hervorbringen. Der wird sein wie ein Baum, der am Wasser gebaut ist. Wirklich, komm in die Gemeinschaft mit Gott. Such die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wir leben, dass Christus in uns wohnt. Heißt, wenn ich zu einem anderen Gläubigen gehe, ist Christus auch in ihm und ich kann Jesus in ihm begegnen. Wir können uns austauschen, wir können Gottes Wort lesen, wir können füreinander beten. Such dir Gebetspartner, einen Gebetskreis, such dir in der Gemeinde jemanden außerhalb irgendwo und such einfach die Gemeinschaft mit Gott. Lern, was es heißt, im Geist zu wandeln. Wir haben die Verheißung im Galaterbrief, wenn wir im Geist wandeln, so werden wir die Lust des Fleisches nicht mehr vollbringen. Da steht nicht irgendwie von wegen, ja, wenn du so lebst, wie Gott es willst und im Geist wandelst, dann hast du eine 30%ige Chance, dass du nächste Woche von deiner Versuchung frei bist. Nein, hier steht, wenn wir im Geist wandeln, so werden wir die Lust nicht mehr vollbringen. Wenn wir emporfliegen wie der Adler, werden wir nicht mal durch den Dreck dieser Erde ziehen. Nein, wir werden weg davon kommen. Und ich glaube, auch unsere älteren Geschwister werden bestätigen können, dass Versuchungen bis ins hohe Alter kommen werden. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, gerade wie Jugendlichen, ja, jetzt gerade die jugendlichen Lüste kommen und ich hoffe, dass ich, wenn ich 30 bin, das alles. Aber wir werden unser Leben lang diesen Kampf zu kämpfen haben, weil diese beiden Naturen noch in uns drin sind. Aber ich spreche euch zu, wenn ihr so lebt, wie Gott es will, ihr werdet nach und nach Sieg erleben. Ihr werdet nach und nach erleben, wie hoch der Adler eigentlich fliegen kann und wie fern auf einmal der Hund scheint. Und gerade wenn du schon lange mit einer Versuchung zu kämpfen hast, dann mache ich den Mut, dran zu bleiben. Wir haben diese Versprechen und wir werden wieder fallen. Wir haben sogar die Verheißung quasi, dass wir immer wieder sündigen werden auf dieser Erde. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen vor Jesus, wenn wir sagen, Jesus, ich bin wieder gefallen, er wird dich wieder aufrichten, du kannst weitergehen, du kannst wieder neu lernen, wie der Adler zu fliegen. Aber im Gegenteil vielleicht, wie füttern wir denn den Hund in uns? Worauf müssen wir achten, dass wir es nicht tun? Und da möchte ich mal kurz auf dieses Vogelbeispiel von Martin Luther zurückkommen. Wenn Gedanken kommen, eine Versuchung kommt über deinen Kopf und fliegt über den Boden weg, dann ist es deine Sache zu entscheiden, okay, haue ich die Vögel weg und verscheuche sie, bin quasi wie eine Vogelscheuche, oder lasse ich mich darauf ein? Gebe ich den Gedanken meines Lebens, die kommen, die bösen Gedanken, gebe ich ihnen Raum, dass sie sich ausbreiten können? Denke mir, oh ja, das ist eigentlich interessant und ich schaue das an und denke weiter darüber nach und dieser Gedanke wird größer und größer und das Vogelnest wird größer und größer und es kommen mehr Vögel und die Vögel fangen an, Kinder zu bekommen und es kommen neue Vögel und es wird eigentlich immer nur schlechter werden. Deswegen prüf ganz genau, womit du dich beschäftigst. Was prägt deine Gedanken? Wir lesen in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, also es gibt nichts Wichtigeres als Herzen, güte dein Herz. Pass auf, was in dein Herz reinkommt, denn die Begründung ist, denn von ihm, von dem Herzen geht dein Leben aus, oder geht das Leben aus. Du kannst einfach prüfen, schau in die letzte Woche, womit füllst du deine Gedanken, womit beschäftigst du dich? Ist das Hundefutter oder ist das Vogelfutter? Was von beiden gibst du deinem Herzen zu essen? Ich hoffe, das Bild verwirrt nicht zu sehr, aber ich denke, der Gedanke ist klar. Guck einfach, womit du dich beschäftigst. Und so komme ich auch schon zum Schluss, zum letzten Punkt, zum Ausgang. Eines Tages, es gibt gute Nachrichten, werden wir diesen Kampf nicht mehr kämpfen müssen. In dem Moment, wo unser Leben hier auf der Erde zu Ende geht, wo unser Körper stirbt und unsere Seele hochfährt zu Gott, zu Jesus, wird ebenfalls der alte Köter hier auf der Erde bleiben. Wir werden ihn nicht mitnehmen, nein, nur der Adler wird hochkommen und nur das neue Herz wird da sein. Wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden, dann wird es diese Begierde nicht mehr geben. Wir lesen in der Bibel, im Himmel wird es kein Leid geben, kein Geschrei, keine Krankheit, es wird keine Sünde mehr geben, keine Versuchung, es wird kein Tod mehr geben, nein, wir werden einfach so leben, wie Gott es will, wir werden Erfüllung in ihm haben, wir werden Leben in ihm haben und das eine Ewigkeit lang. Die Freude wird gewaltig, wie Heinz eben meinte, das Bild von dieser Puppe, die gegossen wird, es wird überfließen, wirklich, Gott wird uns so viel geben, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass alles überfließt, das ist viel zu viel, dass wir es gar nicht fassen können. Der Hund wird hier auf der Erde bleiben. Andernfalls ist es aber so, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann hast du nur diesen Hund. Du bist ein Sklave deiner Begierde. Wenn ein Stöckchen geworfen wird, du kannst nicht anders, du musst hinter diesem Stöckchen herlaufen. Du kannst dich nicht dafür entscheiden, was anderes zu tun. Darum, ich lade dich nochmal ein, komm zu Jesus, gib ihm das. Wenn du Christ bist, ich mache dir Mut, fütter den Vogel und wenn du fällst, dann bekenne es, nimm Vergebung an und geh weiter. Und ja, wie gesagt, das Thema ist viel zu breit, ich kann leider nicht viel mehr darauf eingehen, aber ich mache dir einfach Mut, auch wenn du die nächsten 70 Jahre oder die nächsten 60 Jahre oder die nächsten 20 Tage oder 10 Tage oder 2 Stunden, wie lange du auch leben wirst, auch mit dieser einen Sünde nur zu kämpfen hast, wenn es immer die gleiche Versuchung ist, die du bis zu deinem Lebensende ertragen musst und kämpfen musst und du immer wieder fällst, Tag auf Tag, Tag für Tag, vielleicht 3-4 Mal täglich, 4, keine Ahnung, immer wieder, da mache ich dir Mut. Gottes Vergebung ist so groß, du kannst es ihm bekennen und er wird dir jedes Mal aufs Neue vergeben. Es ist nie deine eigene Leistung gewesen, die sich vor Gott gerecht macht, sondern immer nur seine Gnade und die gilt auch, wenn wir fallen. Und so fasse ich kurz zusammen, Versuchung kommt aus uns selbst, wir können die Schuld nicht weiterschieben, aber wir müssen das anerkennen, weil wenn wir denken, dass wir selbst nicht die Schuldigen sind, werden wir versuchen, aus eigener Kraft zu handeln, aber das ist nicht der Fall, wir werden es nicht hinkriegen, wir brauchen Gottes Hilfe, dass Gott eingreift und dass er uns ein neues Herz gibt und dann werden wir nach und nach erleben, wie wir Jesus ähnlicher werden, die Frucht des Geistes wächst und wie wir nach und nach von diesen Dingen freikommen und in Freiheit wandeln können. Und ja, wie ich die Predigt mit Rudolf Bergen begonnen habe, so will ich sie auch mit einem Zitat von ihm schließen, was ich finde, was eigentlich Mut machen kann. Und zwar sagt er, fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Es ist ganz normal, dass wir bei Versuchungen fallen und der normale Weg von uns Menschen ist, dass wir liegen bleiben, dass wir in Selbstmitleid geraten, dass wir denken, ah, ich habe schon wieder verhauen, ah, ich habe schon wieder das und das gemacht. Aber nein, Gott gibt uns die Kraft, dass wir wieder aufstehen, dass wir weiterlaufen, dass wir weiterlaufen, dass wir weiterlaufen. Ich glaube, Doyle Klaas meinte das mal, wir sind am Ende eigentlich alles nur Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Wir werden immer wieder hinfallen, aber Gott gibt uns die Kraft, dass wir aufstehen und dass wir weitergehen. Ja, Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Vater, für diese Wahrheit danke ich dir, Herr, dass wir aufstehen können, dass du uns ein neues Herz geben willst, Herr, und dass wir lernen können, einfach auf dich zu hören, nach deinem Willen zu leben, Herr, dass wir bei dir Freiheit einfach erlangen, dass wir nicht mehr tun müssen, was unser altes Herz begehrt, Herr, was eigentlich nur Böses will, Herr, was uns zum Sündigen und zum Tod reizen will. Ja, Herr, getrennt von dir können wir nichts tun, nur bei dir finden wir das Leben und dafür bist du gekommen, Jesus, und dafür danke ich dir. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jeden Einzelnen hier im Raum und jeder, der es zu Hause hört und nachhört, und auch mich, dass du uns täglich neu die Kraft gibst, uns dafür zu entscheiden, dir nachzufolgen, dass wir in deine Gemeinschaft kommen, Herr, dass wir lernen, was es heißt, in deinem Geist zu wandeln. Herr, dass wir diesen Kampf kämpfen und wenn wir fallen, dass wir wieder aufstehen und weiter kämpfen, Herr. Und ich bitte dich ganz konkret, Herr, dass du Siege schenkst, dass wir erleben, dass es wirklich wahr ist, dass es nicht bloße Theorie ist, Herr, sondern dass es wirklich Realität ist. Wenn du das sagst, dann ist das so, Herr, und so schenk uns diesen Glauben. Amen. Ich habe noch eine ganz kurze Einladung. Und zwar, wenn ihr, weiß nicht, in einem Hauskreis seid oder in irgendeiner Kleingruppe und ihr wollt es weiter vertiefen und ihr wisst, was eine Black Story ist. Ich habe so eine Black Story vorbereitet, das ist wahrscheinlich eher was für die Jüngeren. Das ist ein Rätsel, wo man einfach die Gedanken dieser Predigt ein bisschen vertiefen kann. Also wenn ihr sowas wollt, dann kommt gerne auf mich zu. Ja genau, hilft vielleicht, das einfach ein bisschen anzuwenden aufs persönliche Leben. Amen.